Predigtext hören wir sozusagen die Vorgeschichte dieser Geschichte, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Als Salomo im Heiligtum von Gibeon übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm: Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete: Du hast meinem Vater David viel Gutes getan, weil er dir stets die Treue gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Noch über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen. Der Sohn, den du ihm geschenkt hast, sitzt jetzt auf seinem Thron, wie du es versprochen hattest. Herr, mein Gott, du hast dich anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin auch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein hörendes Herz, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Der Herr freute sich über diese Bitte, deshalb sagte er zu Salomo: Du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte. Ja, der berühmte König Salomo mit seiner berühmten Weisheit. Was verstehen wir eigentlich unter diesem Wort Weisheit? Wenn man kleine Kinder fragt, die wissen gar nicht, was das überhaupt bedeuten soll. Ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Was verstehen wir unter Weisheit? Welche Zutaten braucht man dafür? Also einerseits bedeutet Weisheit sicherlich, hat etwas mit Wissen und Klugheit und Verstand zu tun. Und man muss einen klaren Kopf haben. Man muss was im Kopf haben. Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, zur Weisheit gehört Lebenserfahrung. Deshalb werden auch eher Menschen mit grauen, weißen Haaren als weise bezeichnet. Aber es muss nicht sein. Und Lebenserfahrung ist keine Garantie für Weisheit. Genauso wie Wissen allein und Klugheit allein noch keine Garantie für Weisheit ist. Deshalb braucht es mehrere Zutaten. Und eine dritte Zutat ist sicherlich eine Art Intuition. Dass man in einer bestimmten Situation, wo man nicht weiß, was ist der richtige Weg, so eine Ahnung bekommt, etwas spürt, dass man etwas fühlt, was jetzt in dieser Situation das Richtige sein kann. Also Wissen und Verstand, ein klarer Kopf, Lebenserfahrung und Intuition. Das ist so ein Gemisch, was wir häufig so unter Weisheit verstehen. Ich denke, bei der Geschichte von Salomo mit den beiden Frauen, da finden wir diese drei Dinge auch. Das eine, die Intuition. Salomo merkt offensichtlich, die Frau, die richtige Mutter, redet viel mehr als die andere. Man spürt irgendwie ist sie an der Sache viel mehr interessiert als die andere Frau. Sie ist mit den Gefühlen beteiligt. Ihr Herz scheint von Liebe berührt zu sein, deshalb hat sie auch Angst. Das ist das eine. Nun ist Salomo noch jung und doch hat er auch eine gewisse Lebenserfahrung schon. Er hat bei seiner Mutter Batseba erlebt, dass er wie eine gute Mutter ist, die sich um das Wohl ihres Kindes sorgt. Diese Batseba hat ja auch wesentlich dazu beigetragen, dass ihr Sohn auf den Thron kam. Sie hat den altgeborenen David immer so ein bisschen beeinflusst. Denn es gab ja noch einige andere Söhne von David, die auch älter waren als Salomo. Und doch ist er letztlich als Nachfolger eingesetzt worden. Eine Mutter, die das Beste für ihr Kind will, das hat der Salomo erlebt. Und das spürt er nun auch bei der einen Frau. Er merkt, da ist auch jemand, die will das Beste für ihr Kind. Und das Beste ist erstaunlicherweise nun, dieses Kind soll leben, selbst wenn es die andere, die fremde Frau bekommt. Sie will auf jeden Fall, dass das Kind lebt. Das finde ich in unserer heutigen Zeit eigentlich ein erstaunlich. Wie sage ich erstaunlich? Wir haben hier so eine biblische Grundwahrheit, das Leben höher zu schützen, auch das Leben höher einzustufen ist als die Lebensumstände. Und wir haben in unserer Gesellschaft gerade eine schleichende Umkehrung. Dass man da sagt, wo die Lebensumstände nicht mehr passen, kann man ein Leben auch beenden. Wir erleben das bei Kindern, ungeborenen Kindern im Mutterleib. Wir erleben das zunehmend auch bei Fragen am Ende des Lebens, wo gesagt wird, die Lebensumstände sind höher zu werten als das Leben. Hier ist es anders und das ist eine grundbiblische Überzeugung. Das Leben steht an erster Stelle. Wenn die Lebensumstände nicht stimmen, dann gilt es da etwas zu ändern. Natürlich gibt es immer Grenzfälle. In der Bereich der Ethik gibt es immer Grenzfälle, wo man vielleicht auch mal anders handeln muss als der Grundsatz. Aber ich habe so einen Eindruck, in unserem Land gibt es jetzt so eine Umwandlung dieses Grundsatzes, der ja auch in unserer Verfassung ist, dass das Leben grundsätzlich zu schützen ist, unabhängig davon, wie gerade die Umstände sind. Die Frau wäre sogar bereit, ihr Kind abzugeben. Sie will, dass dieses Kind lebt. Also Lebenserfahrung finden wir bei dem Salomo. Er hat solch eine Mutter auch kennengelernt. Und das Dritte ist, auch Klugheit, Wissen und Verstand finden wir jetzt bei diesem Salomo. Denn er muss ja jetzt, obwohl er vielleicht spürt, wer die richtige Mutter ist und auch mit seiner Erfahrung es merkt, letztlich steht ja Aussage in Aussage. Das ist auch das arme Elend eines Lehrers, und ich habe es als Religionslehrer auch erlebt. Sagt, es kommt das Kind und beschwert sich, und dann, der hat mir das gemacht, dann geht man zu dem Kind und sagt, stimmt gar nicht. Ja, toll. Und was machst du dann? Aussage in Aussage. Es braucht eine Art Beweis. Und so inszeniert der Salomo eine dramatische Szene mit Schwert und einem Kind, das womöglich durchgeschnitten werden wird. Hat mich übrigens auch früher immer gegruselt als Kind. Wobei ich glaube nicht, dass der Salomo es wirklich getan hätte, denn es wäre ein eklatantes Verstoß gegen Gottes Gebot gewesen. Aber immerhin, er inszeniert das und dadurch wird klar, wer die wahre Mutter ist. Und das begeistert die Menschen. Diese Geschichte geht durchs Land. Voller Ehrfurcht blickt jetzt das Volk zu seinem jungen König auf, der doch eigentlich aufgrund seines Alters noch gar nicht weise sein kann. Und das Volk sah, das finde ich auch sehr schön, am Ende der Schriftlesung, dass die Weisheit Gottes in ihm war, dass die Weisheit Gottes ihm geschenkt, von Gott geschenkt worden war und nicht einfach nur so eine menschliche Qualität ist. Aber wir können ja mal fragen, was hat Gott denn damit eigentlich zu tun? Hätte eigentlich ein König, der nicht an Gott glaubt, auch so handeln können wie der Salomo? Ja, warum eigentlich nicht? Kluge Idee, wenn man es rausfindet. Gut, wunderbar. Oder hätten die berühmten Komponisten Bach und Haydn, wenn sie keine gläubigen Menschen gewesen wären und nicht unter ihre Partituren Soli Deo Gloria drunter geschrieben hätten, allein Gott die Ehre, hätten sie dann schlechtere Musik geschrieben? Gibt es nicht auch geniale Musikschaffende, die mit Gott nichts am Hut haben? Ich denke, sie hätten genauso gute Musik machen können. Warum denn nicht? Was meint denn die Bibel eigentlich mit Weisheit? Diese Weisheit, von der hier die Rede ist, sie blickt tiefer. Ein kleines Kind, wenn man dem sagen würde, schau mal, dieses Haus, das ist gewachsen. So wie die Bäume auch. So ist das mit Häusern. Das würde das natürlich glauben. Irgendwann wird es merken, das ist Quatsch. Ne? Aber je nachdem, wie jung es ist, man glaubt ja so manches, was einem so erzählt wird. Und irgendwann merkt es, blickt das Kind tiefer und merkt, das stimmt ja gar nicht. Und so wird ja auch immer wieder erzählt, wenn man von der Natur blickt, ja, die Natur hat das gemacht. Das höre ich ganz oft auch in Dokumentationen, was weiß ich, die Natur. Und dann fragt mich ja, wo wohnt die denn eigentlich? Kann man einen Brief hinschreiben oder hat die irgendwie einen Willen? Hat die einen Verstand? Wie hat die das gemacht? Und dann ist aber großes Rennen, ja, die schreibt überall. Keine Ahnung. Weisheit blickt tiefer, sie erkennt in all dem, was ist, nicht einfach nur etwas, was entweder zufällig entstanden ist oder was wir durch großartige Leistungen zustande gebracht haben, sondern dass hinter allem ein Schöpfer steht. In meinen klugen Gedanken und auch in meiner Intuition rechne ich als Christ damit, dass da Gott auch immer wieder wirkt, dass er da präsent ist. Natürlich ist nicht jedes Gefühl göttlich, wäre ja noch schöner. Aber Gott kann darin wirken. Oder Paulus sagt in Römer 8, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes wirkt in unserem Geist, in unserem Verstand. Und meine Lebenserfahrung, die ist ja auch durch meine Lebensgeschichte geprägt. Und diese Geschichte ist ja nicht einfach nur purer Zufall. Ich bin halt da geboren, hatte die Eltern, hatte die in der Zeit, in den gesellschaftlichen Umständen, bei den Freunden, naja, so war es halt, alles Zufall. Sondern, dass da jemand wirkt und es so unsichtbar die Fäden gezogen hat in meiner Lebensgeschichte. Gott, der Autor meiner Lebensgeschichte. Aber hat dieses Wissen, dass Gott da ist, irgendwelche Auswirkungen? Wie wirkt sich eine Weisheit aus, die um Gott weiß? In unserem Predigtext erfahren wir, dass zum Wissen um Gott, dass er da ist, dass es ihn gibt, eine Kontaktaufnahme hinzutritt. Unser Text berichtet ja in großer Breite ein Gespräch von Salomo mit Gott. Es ist, geschieht zwar im Traum, aber es ist ein Gespräch. Zur Weisheit gehört die Bitte um Weisheit von Gott. Es geht, dass man um diesen Gott Kontakt aufnimmt und um Weisheit bittet und sich ausrichtet auf ihn. Und aus dieser Gottesbeziehung dann, aus dieser gelebten Gottesbeziehung heraus, resultiert dann auch ein neuer Blickwinkel. Es ist ja wie im Märchen, der Salomo hat einen Wunsch frei. Darfst du wünschen, was du willst. Und Gott scheint sogar ein bisschen überrascht zu sein, was er sich dann wünscht. Denn er wünscht sich nicht ein langes Leben. Das wäre ein toller Wunsch. Könnte mir vielleicht auch in den Sinn kommen. Reichtum, ja. Endlich mal der Lotto gewinnen. Er wünscht sich kein Reichtum und er wünscht sich nicht die Beseitigung seiner Feinde. Dabei kann man doch sogar als frommer Mensch sagen, das sind doch eigentlich fromme Wünsche. Wenn ich lange lebe, kann ich auch viel für Gott tun. Wenn ich reiche, wenn ich ein paar Millionen hätte, was könnte man da als einen Gemeindeaufbau machen? Unglaublich, frommer Wunsch. Und Beseitigung der Feinde, ja klar, Feinde, die stören einen ja nur. Hat man keine Feinde, sind alle auf deiner Seite, lässt sich leicht leben, man kann wunderbar seinen Willen und seine Ideen durchsetzen. Das wäre doch gut. Aber was ist das Problem? Vielleicht können wir das sehen an diesem schönen Märchen vom Fischer und seiner Frau, von dem Prinzmärchen, da ein bisschen schwer zu lesen, weil es auf Plattdeutsch geschrieben ist. Die beiden leben in einem Disput, Bretterbude, da regnet es rein. Und dann der Fischer fängt eines Tages einen Hut und der Hut fängt an zu reden, weil er ein verzauberter Prinz ist. Es gibt ja Märchen immer Prinzen, der offensichtlich gern verzaubert. Es ist immer gut, dass wir keine sind. Und der bittet dann um sein Leben und der Hut wird wieder ins Meer geworfen. Und dann kommt der Fischer nach Hause, erzählt seiner Frau und seine Frau sagt, jetzt hast du ihm das Leben geschenkt, da hast du dir irgendwas gewünscht. Jetzt gehe ich sofort zurück zum Meer und wünsche dir was von diesem Hut. Ja, das macht er dann. Was wünscht sich die Frau? Eine schönere Hütte natürlich. Und dann hocken sie eine Weile in die schöne Hütte, das ist aber nicht genug. Als nächstes muss er wieder hingehen zu dem Fisch und der Fisch ist so ganz gemütlich und oh, ich war kurz halt noch mal Wunsch frei. Und dann ein Schloss, als nächstes hocken sie im Schloss, dann will die Frau Königin sein, dann will sie Kaiserin sein, also weltliche Macht, umfassende weltliche Macht. Dann will sie überraschenderweise Papst sein, umfassende geistliche Macht. Und das ist ja dann auch irgendwann so langweilig und dann will sie Gott sein. Und dann sagt der Fisch, ja, geh nach Hause, ist erfüllt. Und am Schluss sitzt die Frau und ihr Mann wieder im Kissput, nachdem sie sich gewünscht hat, nie Gott zu sein. Also am Ende fällt sie wieder auf sich selbst zurück. Und das finde ich ein tiefsinniges Märchen, weil es nämlich deutlich macht, wer in seinem Leben immer um sich selbst kreist, der wird am Ende letztlich nur in einer Bretterbude sitzen. bleibt nichts wirklich an Wert im Leben. Der Salomo blickt von sich weg. Er blickt weg. Ich stelle mir so die Frage, manchmal hört man so Interviews von Leuten, die eine Million gewonnen haben. Und dann fragen die, ja, was machen sie jetzt damit? Noch mehr. Und dann kommen immer so Sachen, wie sie vorher erwähnt wurden. Ja, jetzt kann ich mir mal das, jetzt muss ich erstmal, jetzt kann ich mir mal, jetzt brauche ich erstmal ein neues Haus und so weiter und jetzt das. Was macht ein rechter Christ, wenn er eine Million gewinnt? Der überlegt erstmal, wie viele gebe ich ab. Das ist das Erste. Und wenn dann was übrig bleibt, dann kann man immer noch überlegen. Ja? Aber ich glaube, die meisten Christen würden es auch nicht so machen. Deshalb sage ich es jetzt. Und Jesus hat ja gewusst, wie verführerisch das Geld ist. Wer es hat, Obacht. Salomo bietet um ein hörendes Herz. Das heißt, er will auf Gott und die Menschen hören. Also er will nicht ein hörendes Herz, dass er sich selbst besser hören kann. Und dazu brauchen wir jetzt nicht ein besonderes hörendes Herz. Sondern es geht ihm nicht um sich selbst, er will auf Gott und die anderen Menschen hören. Und dabei eben nicht nur so, wie es eben sein Job als König ist, sondern er will als Mensch, als Person mit dem Herzen zuhören. Er will wirklich wissen, was die Menschen bewegt und das will er an sein Herz heranlassen. Es ist nicht nur ein professioneller König, ein professioneller Richter, ein professioneller Seelsorger und sobald die Person weg ist, ist es egal, sondern er will sich berühren lassen. Immer wieder hört man ja auch in christlichen Kreisen, das heißt, zuerst muss ich mich selbst lieben, dann kann ich den anderen lieben. Nein, ich finde mich erst dann selbst, wenn ich von mir wegblicke. Ich finde erst dann Frieden, ich kann erst selbst dann mich lieben, wenn ich vorher weggeblickt habe von mir. Mit dem Herzen hin zu Gott und meinen Mitmenschen. Genauso bittet Salomo. Ein guter König kann er nur sein, wenn er nicht in erster Linie auf sich selbst hört, sondern auf Gott und auf die Menschen, die ihm anvertraut sind. Und jetzt finde ich das Schöne an dieser Geschichte, denn das ist ja immer der Einwand. Wenn ich von mir wegblicke, dann komme ich doch zu kurz, oder? Das ist immer so das Schlagargument, wenn jemand so wie ich jetzt gerade sagt, dann musst du erst mal auf den anderen blicken und dann auf dich selbst. Dann komme ich ja zu kurz. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass Gott ihm nun auch die Dinge schenkt, die er sich gar nicht gewünscht hat. Langes Leben, damit dieser Salomo, der weise König, auch lange gut regieren kann. Er schenkt ihm auch Reichtum, womit er also viel Gutes tun kann. Und er schenkt ihm auch hohes Ansehen, dass die Menschen auch wirklich bereit sind, seinen Worten, seinen Weisungen zu folgen. Und langes Leben, Reichtum und Ansehen sind gute Sachen, wenn derjenige, der es bekommt, ein hörendes Herz hat. Dann ist es überhaupt kein Problem. Dann ist es etwas Gutes. Und der Salomo merkt nun auch, er wird bei Gott nicht zu kurz kommen. Er bekommt auch Dinge, die ihn selber in seinem eigenen Leben bereichern und sein Leben schön machen. Interessant ist, was Gott nicht schenkt. Es wird ja vorher gesagt, Gott sagt, ja, die Beseitigung deiner Feinde hast du dir nicht gewünscht. Und das wird ihm interessanterweise auch nicht geschenkt, zumindest erwähnt Gott das nicht. Es wird diesem König zugemutet, dass ihm immer wieder Feindliches begegnet. Und das wird auch uns zugemutet. Dass uns Dinge und Menschen im Leben immer wieder feindlich begegnet, wird uns im irdischen Leben nicht weggenommen. Und ist daher auch kein Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist, wenn uns so etwas begegnet. Dass Gott das Feindliche und Böse nicht wegnimmt, führt uns vielmehr hin zu Jesus. Jesus wollte selbst den Tod seiner Feinde nicht, sondern er wollte, dass sie umkehren, dass ihr Herz sich umdreht. Bei Zachäus kann man das sehen, wie aus einem hartherzigen Menschen ein barmherziger Mensch wird. Er hat am Kreuz für seine Feinde gebetet. Überwindung der Feindschaft eben nicht durch Vernichtung der Feindschaft, sondern durch Herzlichkeit und Barmherzigkeit. Und diesen Jesus bezeichnet Paulus dann als Weisheit. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, Gott hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen, unser Leben wird durch ihn geheiligt Durch ihn sind wir erlöst. Wenn wir jetzt fragen, was Weisheit ist, kommt durch Jesus nochmal ein neuer Aspekt hinein. Jesus ist in erster Linie der Erlöser, der uns gerecht spricht, der uns vergibt, der Vergebung möchte, nicht Rache. Und daher zum Schluss der Predigt eine kleine wahre Geschichte. Es geht um einen Mann, der lebt in den USA, in South Carolina. Chris Singleton heißt er. Er ist ein Schwarzer. Er ist Mitglied der African Methodist Episcopal Church. Seinen Vater hat er früh verloren und seine Mutter hat ihm etwas beigebracht. Zum einen hat sie ihn gelehrt, immer wieder die Bibel aufzuschlagen. Und interessanterweise hat sie ihn auch gelehrt, immer wieder Gott um Weisheit zu bitten. Und als Jugendlicher hat sich dieser Christus dann angewöhnt. So wie wir hoffentlich jeden Tag die Zähne putzen, so hat er jeden Tag, wie er sagt, gebetet, Gott um Weisheit gebetet. Jeden Tag. Doch dann brach das Böse in sein Leben ein. 2015 wurde seine Mutter von einem Rassisten ermordet. Chris, der war gerade 18 und musste sich jetzt um seine zwei jüngeren Geschwister, die beide im Jugendalter waren, im Teenageralter waren, musste er sich nun um die kümmern. Und er stand nun vor der Frage, sage ich Gott ab? Nach dem, was ich erlebt habe, der taugt halt nichts. Oder vielleicht gibt es ihn noch gar nicht. Oder halte ich an ihm fest? Und nun zeigte seine tägliche Bitte um Gottes Weisheit seine Kraft. Denn er sagt, ich hatte meine Mutter und meinen Vater nicht mehr. Also wurde Jesus der Fels, auf den ich mich stützte. Und dieser Fels Jesus, und das ist eben das Charakteristische an Jesus, dass Jesus ein Vergebender ist, das führte diesen Chris auch zur Vergebung. Der Täter wurde schon bald gefasst und nach einiger Zeit schafft es dieser Chris, ihm zu vergeben, den Mörder seiner Mutter. Heute, einige Jahre später, Jahre, in denen er sein Leben bewusst auf diesen Weisheitsfelsen Jesus gegründet hat, heute sagt er, inzwischen hat er eine Familie gegründet und so, er sagt, das Leben in Vergebung hat mich zu einem besseren Ehemann und Vater gemacht und hat mir ein besseres Leben beschert. Denn Liebe ist stärker als